Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Hier ist der Kompressor-Podcast mit Shanley Anwar. In unserem Kompressor Deluxe sprechen wir über eine Gesichtserkennungssoftware, die Anfang des Jahres medial große Wellen geschlagen hat. Vom bis dahin noch eher unbekannten US-Startup Clearview. Etwa 3 Milliarden Bilder soll Clearview aus öffentlichen Quellen im Internet gesammelt und mit einer App verfügbar gemacht haben. Das ist eine Art Datenbank, eine Bildersuche, mit der man einfach herausfinden konnte, welche Bilder von einer Person es im Internet gibt und wo. Man brauchte nur ein Foto von dieser Person. Bekannt wurde das Ganze durch einen Artikel in der New York Times. Und da steht über Clearview drin, ein Startup, das das Ende der Privatsphäre, wie wir sie kennen, bedeuten könnte. Wir nehmen das Ganze zum Anlass für eben ein Kompressor Deluxe zur Frage, wie sehr sind wir Gesichtserkennungssoftware ausgesetzt, allgemein jetzt? Und was gibt es eigentlich für künstlerisch kreative Gegenmaßnahmen, wie mit bestimmten Make-up oder Modeaccessoires, Überwachungskameras und die Gesichtserkennungstechnologien ausgetrickst werden können? Dazu haben wir die Informatikerin Anna Biselli zu Gast im Studio, die sich mit Überwachungstechnologien auch auf netzpolitik.org auseinandersetzt. Hallo.
Hallo.
Und der Künstler Aram Bartol, der sich in Installationen, aber auch Seminaren mit Studierenden unter anderem mit Datensicherheit und Überwachung beschäftigt. Willkommen.
Ja, hallo.
Fangen wir mal mit Ihnen, Herr Bartol. Datenbanken wie Clearview, das ist ja nicht das erste Tool für Gesichtserkennungssoftware. In ähnlicher Form gibt es schon, wie zum Beispiel auch bei dem Datenbankprojekt von Microsoft, Microsoft C-Lab. Und Herr Bartol, es stellte sich daraus, dass Sie persönlich in dieser Datenbank auch drin waren. Das haben Sie erfahren durch Adam Harvey, US-Künstler und Forscher zu Überwachungstechnologien und auch Pionier, wie man kreativ-künstlerisch Gesichtserkennungssoftware umgehen kann. Wie war das für Sie, Herr Bartol, als Sie erfahren haben, dass Sie in dieser Gesichtserkennungsdatenbank mit drin sind?
Einerseits überraschend und gleichzeitig aber auch nicht überraschend, weil es gibt sehr, sehr viele Bilder von mir im Internet. Vielleicht eher überraschend, weil das sozusagen die Celebrity-Database ist und man denkt ja immer nicht, dass man so berühmt ist, aber das scheint eh so. Es ist ja eine sehr große Datenbank. Ich weiß nicht, ob das jetzt 10.000 oder 100.000 Leute.
100.000 unterschiedliche,
ne? Also,
Menschen.
Naja, also.
Ja, im Vergleich mit Clearview, die ja 3 Milliarden Fotos rausgepickt haben, sich ist das ja fast schon eine kleine Größenordnung.
Genau, das ist schon eine kleine Größenordnung. Aber in dem Fall ist es ja auch ein Datenset, was für Trainingsdaten für KI sozusagen benutzt wird. Also auch nochmal mit einer anderen Funktion, aber. Eben genau, das hat der Adam Harvey letztes Jahr, glaube ich, publiziert und diese Datensets, die sind ja auch schon eine Weile öffentlich zu haben, zum Download verfügbar, zu Forschungszwecken, wie das immer so heißt, und man kann davon ausgehen natürlich, dass so eine Clearview-Datenbank eben auch auf solchen Bildern natürlich basiert.
Nach dem Hinweis von Adam Harvey vergangenes Jahr wurde diese Gesichtserkennung von Microsoft offenbar eingestellt. Frau Biselli, wenn wir uns jetzt mal diesen Datenbanken nochmal nähern, Sie sind ja Informatikerin, was ist Clearview eigentlich genau? Also ist es so, wie die New York Times sagt, verändert das Ganze die Privatsphäre so, wie wir sie kennen?
Ich glaube, was Clearview gemacht hat, ist an sich erstmal nichts Neues. Ich glaube nur, dass das Ausmaß eben das ist, was so krass ist. Also wenn da 3 Milliarden Fotos plötzlich drin sind, ist das eben wesentlich mehr, als man sonst so von Datensätzen kennt, die eben für das Training von künstlicher Intelligenz an Universitäten oder so benutzt werden. Mhm. Und das, was sie gemacht haben, ist ja relativ, sag ich mal, einfach im Sinne von dem technischen Aufbau. Das heißt, sie haben diese Fotos aus dem Internet gesammelt, da wo sie eh verfügbar waren. Das heißt von Facebook, von Twitter, von anderen Seiten, von Jobseiten und so weiter und so fort, haben die alle zusammengeschmissen und dann eben geguckt, weiß ich, welche Person zu diesem Foto gehört, zum Beispiel aufgrund des Profilnamens, und dann eben Fotos, die man dann damit abgleichen will, werden dann damit verglichen und dann kommt eben ein Name raus. Das heißt, das, was sie gemacht haben, ist denkbar, ja, so straightforward würde man sagen, irgendwie im Endeffekt nichts Neues. Das heißt aber, indem das so ein riesiges Ausmaß angenommen hat, ist es, glaube ich, für viele Leute sehr erschreckend zu sehen, wie einfach das ist, eben die Fotos von ihnen aus dem Internet für solche Zwecke zu benutzen, ohne dass sie davon überhaupt was mitbekommen.
Wenn wir es jetzt mal vergleichen mit anderen Suchfunktionen, die wir so kennen, was macht Clearview zum Beispiel anders als eine Suche bei Google Images, wo man ja auch nach Bildern suchen kann?
Clearview sucht die Bilder ja anhand irgendwie des Fotos raus. Das heißt, ich suche ein Foto von jemandem, tue das da rein und dann kriege ich weitere Fotos von dieser Person. Und bei Google suche ich jetzt zum Beispiel vielleicht nach meinem Namen und dann finde ich auch Fotos von mir. Aber das liegt dann daran, weil diese Fotos zum Beispiel mit meinem Namen getaggt sind oder sowas. Und es ist eben nicht so, dass ich irgendein random Bild nehme, wo ich drauf bin, vielleicht auch noch schlecht fotografiert und dann irgendwie sofort meinen Namen finde normalerweise. Mhm. Das passiert dann eben nicht, weil ich eben nicht diese, sag ich mal, diese Analyse über diese Bilder laufen lasse, um die einer Person zuzuordnen. Das heißt, ich mache aus den Bildern keine Personenzuordnung irgendwie bei den Google-Bildersuchen und mache eine Personendatenbank auf im Hintergrund.
Wir haben den Pionier, wie man künstlerisch Gesichtserkennungssoftware umgehen kann, schon erwähnt, US-Künstler Adam Harvey. Er hat das Projekt Computer Vision Dazzle vor 10 Jahren ins Leben gerufen. Was ist CV Dazzle, kurz gesagt, genau, Frau Biselli?
Da geht es darum, dass man bestimmte Eigenschaften im Gesicht so verändert, dass die Kamera mit dem Gesicht nichts mehr anfangen kann. Das kann zum einen heißen, dass die Kamera nicht mal mehr oder beziehungsweise das Programm hinter der Kamera nicht mal mehr erkennt, dass es sich dabei um ein Gesicht handelt überhaupt. Das heißt, dass da irgendwie 2 Augen und eine Nase sind. Oder aber zum Beispiel, dass die Kamera das nicht mehr der Person zuordnen kann, weil sie zum Beispiel dadurch, dass ich bestimmte Linien auf mein Gesicht male oder geometrische Formen in das Gesicht einbaue oder das anderweitig eben anders erscheinen lasse, für die Software so aussieht, als hätte ich ganz andere Gesichtskonturen.
Also für mich als Laien sieht das aus wie eine verrutschte Clownsmaske. Zum Beispiel, wenn ich mir diese Tutorials anschaue, die es so im Netz gibt, die nach dieser CV Dazzle-Methode so gemacht worden sind, dann sind das teilweise so Harlequin-Masken manchmal auch, aber die total wie asymmetrisch draufgemalt sind aufs Gesicht.
Ich glaube, es ist gerade wichtig, dass es eben so ein bisschen geometrisch ist, weil wenn man sich überlegt, wie so eine Software arbeitet eben so, dass sie guckt, was für markante Stellen hat man so im Gesicht. Wenn man sich jetzt überlegt, okay, das könnte der Nasenrücken sein, weil neben dem Nasenrücken wird es normalerweise dunkler auf der einen Seite, auf der anderen Seite vielleicht heller. Und das sind irgendwie die Augen, was für einen Abstand haben die, was sind die Mundwinkel und so weiter und so fort. Und wenn ich eben versuche, diese Geometrie zu durchbrechen und das dann eben ja so zu gestalten mit künstlerischen Mitteln, mit Make-up-Mitteln, dann kann ich das eben in die Irre führen.
Aram Bartol, zugeschaltet aus Hamburg. Sie haben ja so ein ähnliches Projekt in der Methode Harvey Adams folgend mit Studierenden im Seminar an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg gerade bis vor kurzem noch gemacht. Was haben Sie genau in diesem Projekt Face-to-Face getan?
Ja, Face-to-Face war ein ganzes Semesterprojekt. Da haben wir allgemein zu der Frage des Gesichtes im digitalen Kontext heute sozusagen gearbeitet. Da spielt eben Überwachungssurveillance eine große Rolle, aber auch andere Fragen wie Facefilter in Snapchat und Instagram und solche Dinge. Und eine der Übungen war aber am Anfang, dass die Studierenden mal genauso einen Filter, also diese Verschlüsselung des Gesichtes versuchen sollten, eben nicht mit Schminke, sondern mit einem Gerät oder einer Art Maske, die man sich ins Gesicht hängt, also im weitesten Sinne eine Brille oder ein Wearable CV Dazzle war das im Grunde.
Das nur um es zu beschreiben, das sieht dann teilweise zum Beispiel aus, wie als hätte man eine rechteckige, ganzflächige Brille aufgesetzt mit einem kleinen Schlitz in Grau oder so. Also oder man hat sich irgendwie Dinge ins Gesicht gehangen, weiß nicht, am Kopf angebracht oder so, die irgendwie auf jeden Fall immer wieder das Gesicht verdecken, ne?
Die unterschiedliche Teile verdecken. Das fing an von so einfachen Interventionen, wie da, wenn man sich Post-it nimmt und die sich unterschiedlich ins Gesicht klebt, da passiert auch schon was. Also kleine Dinge des Alltags reichen da aus und das habe eben auch Studierende aus der Mode oder aus anderen Fachbereichen des Designs in diesem Kunst mit digitalen Medienkurs und die haben auch schon ganz anders Zugänge zu solchen Materialien, haben auch komplexere Masken oder verdeckende Elemente gebaut, die dann eben nicht so klassisch operieren mit den Verschleierungen oder schwarzer Balken. Das sind ja so Techniken, die kennen wir auch natürlich schon aus Zeitung oder Medien.
Also eben unterscheidet sich dann der Ansatz von Studierenden aus Design, Mode und so weiter von Studierenden aus Medien- und Technologiewelt?
Nee, das ist sozusagen, die kommen da alle zusammen. Das Konzept da an der Hochschule, dass die auch aus den Designbereichen bei mir sozusagen Kunst mit digitalen Medien machen. Aber das ist eben das Spannende, weil eben unterschiedliche Fächer sozusagen da auch unterschiedliche Schwerpunkte haben und diese Serie, die Fotos, die da entstanden sind, da kann man das eigentlich ganz gut dran ablesen. Dann, ja.
Kurz bevor Ihr Kurs zu Ende war, kam im Januar die ganze Recherche zu Clearview raus. Ja, was für Debatten hat das ausgelöst?
Wir haben das natürlich diskutiert und ich habe, also einerseits haben wir die Clearview sozusagen Debatte und andererseits wollen aber Minister Gesichtserkennung einführen und ziehen das schnell wieder zurück, ja, Herr Seehofer. Oder gleichzeitig ist auf EU-Ebene dieser Versuch da, Gesichtserkennung zu verbieten. Also das passiert ja alles gleichzeitig auch und macht es noch umso spannender. Das Interessante an Gesichtserkennung ist, das verstehen alle, ja. Also jeder Mensch versteht, ah ja, hier ist ein Foto von mir gemacht, von meinem Gesicht und das ist irgendwo gespeichert und das können jetzt die alle anderen sehen. Wenn wir über Browserdaten, Cookies und Metadaten und diese ganzen Sachen, Dinge reden, die auch sehr viel über uns preisgeben, das ist so abstrakt, sehr schwer zu kommunizieren und deswegen ist auch Gesichtserkennung hier ein sehr, ja, ist einfach ein sehr wichtiger Punkt, da dran zu arbeiten und auch deutlich zu machen, was das heißt, ja.
Genau, vielleicht da nochmal Anna Biselli, also diese Methode des CV-Dazzle, die ist jetzt eigentlich 10 Jahre alt ungefähr. Man kann vielleicht sagen, dieses Projekt hat Standards gesetzt, aber wir können in dem Bereich wahrscheinlich noch viel mehr erwarten, oder?
Letztlich ist sowas ja immer so ein bisschen ein Wettlauf. Das heißt, wir wissen ja nicht genau, meistens sind das ja proprietäre Algorithmen, die verwendet werden. Das heißt, wir wissen nicht genau, wie die funktionieren. Wir wissen nicht genau, was für Merkmale die nehmen. Und wenn man so klassischerweise eben davon ausgeht, dass die diese Formen und Linien und so erkennen wollen, dann hilft sowas. Aber es gibt ja auch schon andere Projekte, wo jemand das vielleicht so ein bisschen ja, experimenteller sich Blumen ins Gesicht hängt. Und irgendwie, das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Dann hat man Schleierkraut vor dem Gesicht und dann wird wahrscheinlich die Software gar nicht mehr erkennen, dass es überhaupt ein Gesicht ist. Oder es gab auch Projekte von, ich glaube in Asien, dass Leute so einen Projektor gebaut haben, der ein anderes Gesicht auf ein Gesicht projiziert. Das heißt, irgendwie da geht es ja irgendwie immer weiter. Aber auf der anderen Seite kann man natürlich auch anhand anderer Merkmale, die man nicht einfach verdecken kann, andere Erkennung bauen. Das heißt, es gibt ja auch Forschung, die versucht, anhand des Gangs einer Person eben die Person zu identifizieren.
Das hat man aus China gehört, die Meldung, dass das eigentlich schon möglich ist, durch den Gang, also durch andere biometrische Daten erkennbar zu sein.
Genau, und deshalb wissen wir immer nicht, was dann kommt. Ich meine, klar, Gesichtserkennung ist gerade aus Behördensicht unglaublich praktisch, weil ich meine, es gibt Passbilder von Menschen, es gibt Fahndungsdatenbanken und da sind die ganzen Gesichter drin. Das heißt, das ist so der logische Weg, den man nimmt, aber es gäbe eben auch noch andere Möglichkeiten.
Jetzt hat Adam Harvey noch einen Algorithmus geliefert, der dann wiederum zeigt, wenn man sein Gesicht verändert hat durch beispielsweise Schminke oder andere Accessoires im Gesicht, der dann zeigt, ob die Veränderung quasi funktioniert hat, ob ich jetzt nicht mehr erkennbar bin für die Gesichtserkennung. Wie funktioniert das genau?
Er hat so einen relativ etablierten Algorithmus genommen, der eben Gesichter erkennt und dann eben geguckt, ob es dann immer noch weiß, ob das ein Gesicht ist. Und irgendwie dann hat er eben geguckt, mit welchen Merkmalen man das tut. Und dann gab es, glaube ich, eine Sache, die er ausprobiert hat, wo Menschen Haare ins Gesicht hingen. Das hat dann nicht gereicht. Und dann kam dann immer noch raus, dass es ein Gesicht ist. Und dann gab es eben, sage ich mal, invasivere Dinge, die irgendwie gemacht wurden. Und dann kam das System plötzlich gar nicht mehr auf die Idee, dass da überhaupt ein menschliches Gesicht plötzlich ist.
Es gibt aber auch eine etwas simplere Methode zu schauen, ob die Gesichtserkennung noch funktioniert. Dazu reicht manchmal vielleicht sogar noch ein Instagram-Filter. Beispielsweise der, mit dem man sich Hundeohren und so eine kleine Schnauze auf dem Smartphone-Bildschirm anzeigen lassen kann auf seinem Gesicht. Wenn dieser Filter das Gesicht nicht mehr erkennt, dann hat man im Grunde sich ausreichend kreativ entstellt, geschmückt, geschminkt. Und für einen solchen Selbstversuch haben wir Kompressor-Autorin Pia Rauschenberger gebeten, das doch mal zu machen, sich gesichtserkennungsabwehrend zu schminken und dann den Alltagstest auf der Straße zu machen.
Right now we're going to be discussing different techniques, which will let you walk around the city undetected by cameras.
Also, ich bin hier mit Clara.
Hallo.
Und wir haben hier außerdem noch eine Schere, Tesafilm, ja, mit dem man sehr akkurate Linien zeichnen kann, hoffentlich. Schminke, 2 Pinsel, ein bisschen Wasser und Klopapier. Wir haben gerade schon getestet, der iPhone-Filter erkennt noch mein Gesicht und setzt mir Hundeohren auf und jetzt versuchen wir das zu verhindern.
Mit dem seltsamsten YouTube-Make-up-Tutorial, was ich je gesehen habe, aber wenn es funktioniert.
Dann geht es darum, dass die Nase, die Lippen und die Augen sind so Punkte, die so sehr leicht wiedererkennbar sind, weil die sich so abheben, ne?
Mhm.
Die muss man vor allem verschleiern anscheinend.
Okay.
Okay, also eine Linie über mein Gesicht habe ich schon. Ich weiß nicht, die im Video hat immer so sehr, sehr gerade Linien gemacht. Und anscheinend ist das auch wichtig.
Ja, aber durch das Tesafilm ist jetzt auch einigermaßen gerade. Also die sind so ein bisschen versetzt, aber an sich gerade. Du hast jetzt ein paar Dreiecke im Gesicht.
Ich teste nochmal zwischendurch.
Mhm.
Der Hund kommt nicht.
Clara!
Oh mein Gott!
Wir haben es geschafft.
Die schwarzen Striche.
Sind wir hier am Potsdamer Platz angekommen? Ich glaube, hier gibt es sehr viele Kameras. Ah ja, da sieht man auch schon ein paar. An der Säule da. Ja. Man weiß ja auch gar nicht, ob die Kameras einen dann wirklich erkennen. Das muss man auch sagen. Kann ich natürlich nicht wissen, aber ich stelle es mir halt so vor, dass sie mich jetzt auf jeden Fall nicht mehr erkennen würden. Okay, also ich bin jetzt hier alleine auch, auf mich alleine gestellt. Bis jetzt hatte ich auf jeden Fall nicht das Gefühl, dass mich irgendwer komisch anguckt. Tatsächlich hätte ich gedacht, dass ich mich relativ ausgeliefert fühle, weil man eben schon heraussticht. Und ich habe schon auch gesehen, dass der Busfahrer auf dem Weg hierher hat so mehrere Blicke in den Rückspiegel geworfen und wollte, glaube ich, wissen, was ich für eine Mission habe. Aber jetzt so, wo ich hier einmal stehe, habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich durch meine Schminke unendlich viele Blicke auf mich ziehe. So, ich bin jetzt hier in der Unterführung bei der S-Bahn. Hier sind auch Kameras. In gewisser Weise fühle ich mich schon auch ein bisschen überlegen, diesen Kameras gegenüber jetzt zum Beispiel. Ich hätte gedacht, dass es sich nur unangenehm anfühlt, wenn man so auffällig geschminkt rausgeht. Aber nee, es fühlt sich auch irgendwie sicherer an. Also die Leute sind eigentlich schon mit ihrem eigenen Stuff beschäftigt. Hier interessiert sich niemand so richtig für mich. Ich bin jetzt auch ein bisschen müde vom Rumlaufen und gehe jetzt mir erstmal hier ein Croissant kaufen im Bäcker. Ja, ein Buttercroissant bitte. Das, ach, dieses hier. Okay, danke. Ich bin wieder zu Hause und so richtig unwohl habe ich mich nicht gefühlt. Eher sogar ganz wohl mit meiner Verkleidung. Also, weil ich den Eindruck hatte, dass die Leute überhaupt nicht das so wahrnehmen, als ob ich hier gerade irgendwas Subversives mache, sondern eher dachten, ich bin irgendwie ein Clown oder sowas. Aber ich glaube, für den Alltag wäre es mir hier zu aufwendig, mich immer so schminken zu lassen. Für eine Demo kann ich mir das aber gut vorstellen.
Also eher etwas für eine Demo gegen Überwachungstechnologien zum Beispiel als für den Alltag, findet Pia Rauschenberger. Herr Bartol, Sie haben ja was Ähnliches mit Ihren Studierenden in Hamburg gemacht, getestet. Wie haben die denn eigentlich beschrieben, wie hat sich für die angefühlt, diese Camouflage-Mode, die die entwickelt haben, Mode-Accessoires, Elemente, zu tragen?
Ja, ich finde, das war spannend auch nochmal jetzt zu hören, diesen Bericht. Und mir fällt dazu ein, also wenn man solche Sachen in Berlin macht, dann hat man natürlich auch immer den Vorteil, dass die Leute dort alles gewöhnt sind. Ja, also in der U8 zum Beispiel, da kann man, glaube ich, machen, was man will. Das wird nie jemand schocken, weil da eh schon so viel passiert. Aber im ländlichen Raum stelle ich mir da schon vor, dass man da sich was anhören wird müssen, auch von Mitbürgern. aber das mal beiseite. Also
sind Ihre Studierenden auch auf die Straße gegangen mit dem, was Sie da gestartet hatten? Oder war das dann nur was, was Sie fotografiert haben und als Bildergalerien?
Ja, das haben die teilweise sicherlich auch im Einzelnen probiert, aber wir haben das hauptsächlich dann vor Ort dokumentiert. Ich finde es aber spannend, weil wir sozusagen, wir kommunizieren ja eh als Menschen über das Gesicht so viel. Und es macht ja sehr viel aus, eben ob jetzt jemand, sage ich mal, einen schwarzen Balken trägt oder Blumen im Gesicht trägt. Also wie viel Verwirrung stiftet das oder wie angenehm ist das sozusagen, so jemand anzugucken. Wenn bestimmte Bereiche im Gesicht ausgeblockt sind, dann fällt halt diese Kommunikationsebene gleich weg. Und da ist es, also es gab so einzelne Projekte, zum Beispiel Ketten, die an einem Käppi hängen, vorne so wie so ein Vorhang, ja, was so ein Fliegenvorhang ist vielleicht an der Tür. Kann man sich vorstellen, das hat sehr gut funktioniert, dass dann die Software da total durcheinander kommt, aber wir können dann auch super durchgucken. Oder es gab auch andere Projekte, die einfach nur einzelne Teile im Gesicht sozusagen verdecken oder also ja, Bewegung ist da ein Element, was sehr wichtig ist auf jeden Fall.
Manch einer könnte sich ja jetzt überlegen, da könnte man ja auch glatt fast Niqab oder Burka als absolute Geheimwaffe gegen Gesichtserkennungssoftwaren ansehen.
Naja klar, das ist natürlich sozusagen, das sind die großen Klassiker. Also in dem Fall war ja eben auch interessant oder die Aufgabe, wir haben CV Dazzle angeguckt, das ist Schminke, das kriege ich ja so schnell auch nicht runter, aber wir bauen eben so ein Variable CV Dazzle, ein Accessoire und ich kann das mal eben aufsetzen und auch wieder absetzen. Das hat ja auch eine andere Eigenschaft dann
noch. Ohne religiöse Konnotation. Informatikerin Anna Biselli, was sagen Sie eigentlich zu diesen Kunstformen? Ist das aktivistische Kunst oder brauchen Menschen im Grunde nur diese Methoden, um eben auf bestimmte Problematiken aufmerksam zu machen, um die Debatten voranzutreiben?
Ich glaube, es ist gut, mit sowas kreativ umzugehen. Das heißt, einen Protest eben kreativ nach außen zu tragen und zu sagen, guck mal, sowas müsste ich eben tun, um mich davor zu schützen oder um dem zu entgehen. Und ich glaube jetzt nicht, dass das irgendwas ist, was alltagstauglich ist. Ich würde zumindest irgendwie im Alltag nicht mit Schminke im Gesicht rumlaufen oder irgendwie mir Blumen ins Gesicht hängen. Aber ich glaube zumindest, um mal eine andere Herangehensweise an so ein Thema zu bekommen. Oft sind ja Überwachungsthemen sehr mit so einem moralischen Zeigefinger und sehr ernst und irgendwie auch ein bisschen langweilig und sehr theoretisch. Und da löst man quasi eine Betroffenheit aus, aber eine andere Betroffenheit, die einen nicht sofort dazu bringt, irgendwie abzuwinken.
Man muss ja auch aufpassen bei der Art, wie man sich kreativ, ich sage jetzt einfach mal, wie man sein Gesicht kreativ zustellt, dass man nicht im Grunde in Berührung kommt mit dem Vermummungsverbot hier in Deutschland, oder?
Ich glaube, das Problem wird man im Zweifelsfall dann auf einer Demo bekommen. Das heißt, man hat ja eben in Deutschland in den meisten Bundesländern ein relativ striktes Vermummungsverbot. Das heißt, man darf nicht auf Demonstrationen und Versammlungen gehen und Dinge tun, die eine Identifizierung verhindern sollen. Und wenn sowas dann auch eine Identifizierung verhindert, wird das natürlich auch problematisch.
Wie sehen Sie das? Müsste man im Grunde das Vermummungsverbot dann, was Demonstrationen angeht, nochmal diskutieren?
Ich glaube auf jeden Fall, weil eben dadurch, dass es die Möglichkeiten gibt, mittlerweile sehr einfach und sehr günstig, also sehr preiswert, eben massenweise Gesichter zu erkennen, ist das nochmal eine ganz andere Eingriffstiefe, wenn von der Demonstration Videoaufnahmen gemacht werden und die dann einfach später irgendwo durch den Computer gelaufen können und dann kommt eben eine Teilnehmerliste dabei raus. Und das ist ja ein extremer abschreckender Effekt auf eben Menschen, die an der Demonstration teilnehmen, egal aus welchen Gründen jetzt. Und dann müsste man eben darüber nachdenken, ob so ein Vermummungsverbot, wie es in Deutschland gibt und in anderen Ländern eben auch nicht gibt, ob das dann gerade noch haltbar ist. Man kann das sowieso in Frage stellen, aber gerade unter so einem Aspekt ist es eben noch schwieriger.
Herr Bartol hat sich eben etwas klischeehaft über Berlin geäußert, wo man ja im Grunde wie auch immer geartet durch die Straßen laufen könnte. Denken wir doch mal ähnlich klischeehaft über Ihre Studierenden nach. Das ist ja auch eine Generation Instagram, wenn man so will. Gibt es da eigentlich ein neues Verständnis von Recht am Bild? Ist eine Selfie-Kultur weit verbreitet?
Naja, das ist interessant. Ich glaube, dass sich das in der jungen Generation auch stark ändert. Es gibt ja dieses Klischee, alle machen Selfies und so weiter und alle posten alles auf Instagram, Facebook. Aber das Ich habe fast das Gefühl, das trifft noch mehr eine ältere Generation als jetzt die ganz junge Generation, die auch da schon einen ganz bewussten Umgang hat. Also ich hatte einige Studierende, die gesagt haben, nee, das will ich auf keinen Fall, dass die Bilder online kommen oder die generell sozusagen gar keine Selfies von sich machen. Also das ist ja ein bisschen so wie, wenn eine neue Generation, wie das haben die Eltern gemacht und die Kinder machen das dann halt nicht mehr. Also da, so wie die Eltern jetzt alle auf Facebook sind, da ist ja sozusagen...
Jetzt ist es out.
Genau,
ist klar.
Das ist total, ja.
Frau Biselli, haben Sie denn das Gefühl, also kann man überhaupt sagen, habe ich heutzutage überhaupt eine realistische Chance, mein persönliches Bild zu schützen? Geht das überhaupt noch? Oder müssen wir uns eigentlich damit abfinden, dass das vorbei ist, das Zeitalter?
Ich glaube, sobald es im Internet steht, habe ich wenig Kontrolle darüber, was sonst damit passiert. Das heißt, es kann jemand runterladen und es kann jemand benutzen. Ich glaube, wir müssen uns nur eben auch darüber bewusst werden, dass wir da auch für die Menschen in unserem Umfeld verantwortlich sind. Das heißt irgendwie, wenn man Bilder von anderen Leuten ins Internet lädt. Das heißt, wenn ich das selber mache und das abschätzen kann, okay. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Gruppenfoto hochlade und die Leute damit nicht einverstanden sind, ich glaube, dafür braucht es eben mehr ein Bewusstsein, dass das so eine Art, ja, vielleicht ein Herdenschutzmechanismus ist, den man dann eben braucht.
Also wir müssen die Debatten ein bisschen weiterführen, als jetzt nur, was ist mit meinem Bild, sondern was stelle ich generell ins Netz.
Genau.
Sie hatten schon angesprochen, Frau Biselli, eigentlich geht es nicht mehr nur noch um Gesichtserkennung heutzutage, sondern eben es gibt viel mehr Überwachungstechnologien, wo es schon um andere biometrische Eigenheiten geht, die erkennbar sind. Beispielsweise den Gang haben wir eben angesprochen. Was gibt es da vielleicht für Methoden, genau auch das zu umgehen, auszuhebeln? Sind da auch schon Dinge, kreative Gedanken zu gemacht worden, wie Schminke, Make-up und Modeideen, die es schon gibt fürs Gesicht?
Ich weiß von keinen kreativen Ideen. Ich glaube, man kann wahrscheinlich seinen Gang künstlich verändern, solange man weiß, dass man möglicherweise aufgenommen wird. Aber vieles ist ja eben auch komplett unbewusst. Das heißt, irgendwie oft sehe ich ja auch Kameras nicht mehr, wenn ich mich durch Berlin bewege, weil sonst würde ich ja wahnsinnig werden, wenn ich jede einzelne Kamera wahrnehmen würde. Und solange ich weiß, dass ich quasi in einer Situation bin, wo Daten über mich erhoben werden, kann ich was tun. Aber wenn mir das gar nicht mehr bewusst ist, weil es allgegenwärtig ist, geht das nicht.
Herr Bartol, sehen Sie da als Künstler eine Herausforderung drin? Vielleicht irgendwie sich eine neue Methode auszudenken? Wie kann ich eben den Gang irgendwie nicht mehr erkennbar machen?
Ich habe gerade schon über so schlackernde Hosen nachgedacht, aber ich
gab's
glaube,
ja schon mal,
ja, bestimmt,
die Schlaghose, ne? Ja,
ja, genau. Aber ich denke, also wie bei all diesen Projekten, die so sich auf diese kreative Art und Weise damit beschäftigen, ist das Wichtigste, glaube ich, dass dadurch eine Öffentlichkeit und eine Wahrnehmung stattfindet, dass diese Themen total wichtig sind. Also klar, also aus diesem Sicherheitsaspekt heraus, so ein Security-Forscher wird einem sagen, da gibt es so ganz viele Möglichkeiten und wir tragen ja noch den dann irgendwie einen Ausweis in der Tasche und das kann man auslesen und so. Man wird immer irgendwie da rausfinden können, wer das ist, aber es geht, glaube ich, eher darum, diese Diskussion am Laufen zu halten und zu überlegen als Gesellschaft, wollen wir das oder wollen wir das nicht? Also jetzt gerade mit diesem Verbot der Gesichtserkennung, diesen Vorstößen, das sind, glaube ich, jetzt so Wendepunkte, wo ganz klar ist, wo wir noch die Kurve kriegen können auch. Dafür sind solche Projekte super wichtig, einfach weil sie visuell stark sind und auch dann anhand solcher Projekte die Leute verstehen, was da passiert.
Und wenn Ihnen der Kompressor-Podcast jetzt gefallen hat, dieses Kompressor-Deluxe, dann abonnieren Sie uns doch gerne. Uns gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Beispielsweise auf der DLF-Audiothek kann man uns abonnieren, bei Spotify oder auch bei iTunes.